Deutschlandfunk Kultur. Buchmesse ist überall.
Nach der Absage der Leipziger Buchmesse sagen wir, die Messe ist überall. Heute haben wir sie zu uns ins Funkhaus geholt. Mit diesen Gästen aus Wien ist die Schriftstellerin Marlene Strerowitz zugeschaltet. Sie ist eine der bedeutendsten Autorinnen Österreichs, vielfach preisgekrönt für ein umfangreiches Werk. Im letzten Jahr ist der Roman Flammenwand hinzugekommen. Guten Morgen, Frau Strerowitz.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Und bei uns im Studio ist die Publizistin Katja Lewina. Als Kolumnistin ist sie bekannt geworden mit offensiven Texten zur Sexualität. Jetzt gibt es ein erstes Buch mit dem ja wiederum glasklaren Titel Sie hat Bock. Ich grüße Sie, Frau Lewina.
Hallo.
Und an ihrer Seite sitzt Berit Glanz, die Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Im vergangenen Jahr ist ihr erster Roman Pixeltänzer erschienen. Ihr Name ging jedoch schon vorher ziemlich durch die Medien, da Berit Glanz an einer breit diskutierten Studie beteiligt war, in der es um die männliche Dominanz in den Programmen deutscher Buchverlage ging. Schön, dass Sie da sind, Frau Glanz. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Erzählen Sie uns doch kurz zu Beginn von genau dieser Forschungsarbeit. Was hat sich da eigentlich herausgestellt?
Diese Forschungsarbeit ist gar nicht von mir begonnen worden, sondern von aktiven Frauen, die 2018 in der Pilotstudie Frauenzählen, die an der Uni Rostock angesiedelt war, ausgewertet haben, wie in einem Monat, und das war der Monat März 2018, also der Messemonat, Autorinnen und Autoren im Feuilleton repräsentiert sind. Und das Ergebnis war dann eher desillusionierend, also es waren deutlich mehr besprochene Bücher von Autoren als von Autorinnen. Und es stellte sich auch heraus, dass weibliche Kritikerinnen größere Parität haben in ihren Besprechungen als eben männliche Kritiker. Das war 2018, das hat dann auch für einige Aufruhr gesorgt. Und es gab dann in der Diskussion um diese Studie, die ja einfach nur Zahlen erstmal gesammelt hat, immer wieder den Verweis, dass das eigentlich daran liegt, dass die Verlage eben das anbieten würden und man könnte ja gar nicht anders. Es kam dann also im letzten Herbst die Idee, man könnte es einfach mal zum Frühjahr auswerten. Dann haben sich viele, viele Freiwillige gefunden, die auf Twitter unter einem Hashtag, der sich Vorschauen zählen nennt, Literaturprogramme ausgewertet haben. Im großen Stil, wir haben diese Daten gesammelt und haben dann festgestellt, dass es ein Ungleichgewicht gibt. Es gibt zum Beispiel in der Kinder- und Jugendliteratur sehr viel mehr Autorinnen. Es gibt im Genre teilweise auch deutlich mehr Autorinnen. Aber je prestigeträchtiger die Verlage werden, desto mehr sind Autoren da repräsentiert.
Frau Strerowitz, hat Sie dieses Ergebnis von dieser Unwucht eigentlich gewundert damals?
Nein, natürlich nicht. Aber ich möchte darauf hinweisen, ganz prinzipiell, dass Sie ja mit Ihrer Auswahl von Liedern jetzt einmal schon einen schönen Start vorgelegt haben. Der Mann, der uns vorgesungen hat, wälzt sich in der Liebe, die Welt steht ihm zur Verfügung. Aus der Situation heraus könnte er triumphal schreiben. Die Frau, der geht's nicht gut, die muss einen Brief schreiben, damit sie nicht weint. Und das ist ihre Lebenssituation. Und in diesen Situationen ist es dann eben anders. Es geht nicht triumphal. Fall die Welt in der Hand haltend zu schreiben, sondern es geht um das Stimmengewinnen. Und das wird uns allgemein kulturell angerechnet. Da brauchen wir eine totale Kulturänderung.
Jetzt natürlich. Haben Sie uns natürlich auf einem Fuß erwischt, zu dem wir echt nicht hingeschaut haben mit der Musik, mit dem Fabien Martin und der Balbina Lickel. Katja Lewina lacht auch. Wie haben Sie diese Debatte verfolgt?
Also ich bin ja sehr, sehr neu im Literaturbetrieb, deswegen habe ich da noch gar nicht so lange hingeschaut. Ich habe quasi jetzt erst meinen Fuß reingesteckt. Vor 3 Wochen ist mein Buch erst erschienen und ich finde das sehr, sehr spannend, dass Männer mein Buch zum Beispiel total geschnitten haben. Also alle Interviewanfragen, alle Rezensionen wurden von Frauen verfasst und es gab einen einzigen Mann, der sich bekennenderweise dazu geäußert hat und der hat gleich auch gesagt, ach, das ist ja auch nur so ein Lifestyle-Buch, da ist irgendwie keine richtige Analyse drin, nicht so geil.
Frau Glanz, Sie haben den Hashtag schon genannt. Da gab es sozusagen im Fortlauf der Diskussion ja wirklich eine breite Welle in den sozialen Medien. Also es kam Frauenzählen dazu, Dichter dran, Frauen lesen. Was haben Sie eigentlich das Gefühl, was wurde da angestoßen?
Also diese Debatte oder diese Themen, die sind ja, das ist ja kein, wir erfinden gerade nicht das Rad neu, sondern diese Themen sind, bewegen uns seit vielen Jahren und wir können auch anknüpfen an vergangene Frauenbewegung. Es ist sicherlich jetzt so, dass mit diesem Vorschauen zählen, das sehr viel Medienresonanz bekommen hat, weil es natürlich auch Spaß bringt, da zu polarisieren, habe ich das Gefühl, für viele Medien. Also uns wurde dann ständig in den Mund gelegt, wir fordern eine Quote, was wir nie geäußert haben. Wir wollten ja ein Gespräch führen über Strukturen und warum die Dinge so sind, wie sie sind und wie Verlage arbeiten können, um gesellschaftliche Diversität abzubilden. Und ich glaube, über diese Polarisierung, und das sind eben brennende kulturelle Themen momentan, hat das eben sehr, sehr viel Resonanz bekommen. Man kann da groß Kulturkämpfe dran führen an diesem Thema.
Meine, jene Hashtags haben wirklich massiv gewirkt. Sie, Frau Lewina, sind durch Ihre Publizistik ja auch extrem nah dran an den sozialen Medien. Merkt man da eigentlich auch die Gender-Debatte an der Reaktion sozusagen der Frauen auch, die kommen, der Mann, der jetzt auf das Buch reagiert hat, auf die Kritik kommen wir später noch zu sprechen, aber auch die Frauen, die darauf reagieren, sind die davon geprägt?
Sie meinen jetzt von eben diesen Hashtags?
Mhm. Also von dieser Debatte, die natürlich auch mit im, wenn man so will, vor dem Hintergrund von MeToo irgendwie sich entstanden hat, einfach eine größere Bewusstheit für diese Strukturen.
Ja, also vor allen Dingen seit MeToo verändert sich ja wahnsinnig viel. Also es hat dem Feminismus einen wahnsinnig großen Aufschwung gegeben überhaupt. Ich habe das Gefühl, Frauen reflektieren ihre Rolle, also nicht nur in der Sexualität, sondern eben auch in der Gesellschaft sehr, sehr viel stärker seitdem. Und natürlich bin mir total sicher, dass so ein Buch wie meines jetzt in dieser Zeit sehr viel mehr Erfolg hat, als es vielleicht vor 5 Jahren noch gehabt hätte. Also da sind die Reaktionen jetzt ja, sehr, sehr, sehr positiv bis frenetisch von den Frauen eben.
Sehen Sie das auch positiv, Frau Strerowitz, dass sich da sozusagen auf dieser jüngeren Generation, also auch gerade mit den sozialen Medien, da ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt?
Ich weiß nicht, warum Sie das Bewusstsein nennen, weil das, glaube ich, gab es immer schon. Es gibt jetzt eine Realität, in der das Auswirkungen, praktische Auswirkungen hat. Und darin ist das natürlich beispielgebend, dass hier, ich glaube, dass sich nicht so viel geändert hat, dass wir jetzt zurücktreten könnten und sagen, das läuft jetzt. Das ist ja ganz sicher nicht so. Aber es gibt jetzt, wenn Sie die Zahlen vorlegen, ist es ja nun mal, das wird in 10 Jahresabständen, wenn die Zahlen vorgelegt, hat sich ganz wenig verbessert, aber nicht ausgeglichen. Also die Selbstverständlichkeit von Frauen, die schreiben, ist einfach noch nicht da. Und die ist dann natürlich in diesen Internetforen gut aufgehoben, weil das ja auch eine andere Beobachtung ist. Und so gesehen geht das vorwärts, keine Frage.
Und ganz stark bei uns heute und in den nächsten Tagen im Deutschlandfunk Kultur und jetzt auch in der Lesart mit Berit Glanz, Katja Lewina und Marlene Strerowitz rund um das Thema Frauen lesen. 0800 2254 2254, das ist die für Sie kostenfreie Rufnummer, unter der Sie jetzt anrufen können und sich beteiligen an dieser Diskussion zum Thema Frauen in der Literatur. Werden Sie zu wenig gewürdigt, anders behandelt, kritisiert? Wie ist Ihre Wahrnehmung von der Situation von Frauen in der Literatur? Ein wesentlicher Punkt in der Debatte um diese Literatur von Frauen war auch die Rolle der Literaturkritik. Berit Glanz, Sie haben uns vorhin schon kurz gesagt, da wurde auch scharf gezählt, 2/3 aller besprochenen Bücher sind von Männern geschrieben. Frau Strerowitz, fängt da das Problem schon an?
Das fängt da ganz sicher an und dann beginnt es gleich ins Inhaltliche zu gehen mit der schönen Frage, was ist weibliches Schreiben, sodass ich meine Literatur gar nicht vertreten kann, sondern immer gezwungen werde, in allgemeine Sätze zu verfallen, die natürlich auch dann die flüchtig sein müssen. Ich habe zum Beispiel, habe ich mich beschäftigt damit, Reich Ranitzky hat Malina 72 mit denselben Sätzen verurteilt wie 97 meinen Roman Verführungen. Das heißt, das ist eine statische, wir haben eine statische Geschichte, die erst langsam aufbricht, überhaupt in der Frage der Formulierung weiblicher Literatur gegenüber. Und unlängst im letzten Jahr zu Flammenwand hat mich Thomas Gottschalk und ein linksliberaler Kritiker in Wien dieselben Fragen gestellt, ob Frauen wirklich so denken, wie ich das schreibe. Und das ist ja vollkommen, das ist ja politisch entsetzlich, die Frage zu stellen, ob etwas so ist, wie ich es schreibe, weil das kann ich machen, wie ich will.
Frau Strebe, haben Sie denn den einen Namen schon genannt? Ich wollte Sie nämlich genau danach fragen, dass Sie ja noch genau diese Zeiten erlebt habt, als so die Literaturkritik von Patriarchen, ne, sogenannten Literaturhalbpäpsten, das waren fast alles Männer, beherrscht wurden. Also Marcel Reich-Ranitzky und wie sie alle hießen. Das heißt aber jetzt,
das ist eine kulturelle Vorgabe.
Wenn Sie jetzt praktisch aber die Brücke geprägt. Jetzt schon noch zu heute, dann hat sich da in der Beziehung gar nichts getan?
Doch, Gott sei Dank. Die Gender Studies in den Geisteswissenschaften haben natürlich etwas gebracht. Ich kann heute doch mit einiger Sicherheit darauf rechnen, dass Personen ganz selbstverständlich das einrechnen können. Aber das sind nicht Personen, die dann in hegemonialen Positionen einnehmen, weil sie sehr jung sind. Und das ist dann für mich, da klafft etwas auf. Nun ist aber so, dass ja die Feuilletons der Zeitschriften und Zeitungen ohnehin auch nicht mehr so großartige Wirkung haben, sodass ich mich immer freue, zum Beispiel über Internetkritiken, die selbstverständlich auf alle Instrumente des Cultural Turns in den Geisteswissenschaften zurückgreifen und mir dann nicht nachweisen müssen, dass ich eine Frau bin oder dass ich irgendwas Weibliches gemacht habe, sondern die einfach die Literatur nehmen und ganz selbstverständlich analysieren können. Da hat sich unglaublich viel getan. Nur in der literarischen Betriebsöffentlichkeit scheint mir weniger passiert zu sein als an anderen Stellen.
Bei Ihnen, Katja Lewina, da hat Kritik, kann man sagen, ja noch einen ganz anderen Zuschnitt. Mit der Zeitungskolumne Untenrum sind Sie bekannt geworden. Das sind Texte über so gut wie alle Aspekte weiblicher Sexualität, auch über Ihre eigene. Ganz schnörkelos.
Die liebe ich übrigens sehr, darf ich das sagen?
Ah, wunderbar.
Ich lese jedes Mal und bin ganz begeistert.
Da lacht wirklich. Sie. Es ist ein ganz klares, deutliches Vokabular. Die Resonanz von der männlichen Seite kann man sich Social Media mäßig leider ausmalen. Wahrscheinlich purer Hass-Sexismus. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das sind ja vor allen Dingen zwei Kriterien, in die dann diese männlichen Reaktionen fallen. Auf der einen Seite ist es eben dieser Hass und die Abwertung. Und auf der anderen Seite werde ich sofort als Frau sexualisiert und als gefügig und verfügbar erachtet. Und ich kriege wahnsinnig viele sehr, sehr unangenehme, also für mich unangenehme, für die Männer wahrscheinlich irgendwie nett gemeinte Offerten. das ist tatsächlich total gruselig. Also diese Idee, und da spiegelt sich einfach so viel von toxischer Männlichkeit auch einfach wieder. Diese Idee von, die Frau exponiert sich, also kann ich sie haben.
Ja, aber geht es nicht eigentlich darum, das fällt mir jetzt ein, es geht mir einfach durch den Kopf, es geht doch um die Potenz des Mannes. Und dass wir so lange ferngehalten wurden, war, dass wir nicht drüber reden. Und dass es das Geheimnis des Mannes bleibt. Und das legen wir ja alle offen. Das machen Sie, das mache ich. Und das ist, glaube ich, da, wo der große Widerstand sich bildet, ist, dass wir über die Potenz des Mannes sprechen. Und das ist ja selbstverständlich, weil es ist eben ein Teil der Welt aus.
Wie es der Zufall wollte, Frau Strerowitz, habe ich Ihren Roman Flammenwand direkt nach Katja Lewinas Buch gelesen und dabei gedacht, oh, was hätte Frau Lewina wohl zu dieser Frauenfigur gesagt, die Sie da schildern? Eine kluge, selbstständige Intellektuelle, die da um eine Beziehung trauert, zu einem nämlich impotenten Mann und der sich trotzdem als irgendwie widerlicher Macho aufführt. Ich meine, Frau Lewina hätte diesen Typ schon nach dem ersten Date in den Wind geschossen.
Nein, das glaube ich nicht, weil es gibt ja eine andere Annäherung. Wir fallen ja nicht unbedingt sofort ins Bett und kontrollieren, ob da alles in Ordnung ist, sondern das ist ein anderer Weg. Selbst Parship muss noch ein paar Zwischenstufen einlegen. Die Vorstellung, ich glaube, dass sie das auch ablehnen würde, die Vorstellung, dass wir, wenn wir feststellen, dass da jetzt irgendetwas nicht stimmt, sofort weggehen, stimmt doch nicht. Wir sind doch freundliche Personen, die der anderen Person Platz lassen, um sich zu erklären, um diese Zuwendung zu bekommen, sich wert zu erweisen und selbst Zuwendung zu erhalten. Und das ist kein Vorgang, der mit einem einfachen Weggehen beendet werden kann. Außerdem hat sie das natürlich erst festgestellt. Und das ist natürlich auch eine Form, die die Verführung, in der wir kulturell gehalten werden, herstellt, ist, dass wir zuerst einmal lange glauben müssen, und je mehr verliebt wir sind, umso mehr müssen wir glauben. Und das ist ein Zustand des Abenteuers, das können wir auch ablehnen. Ich finde es toll und ich möchte mich auch immer verlieben können. Und dass es schief geht, ist etwas, was ich nicht so leid. Also das ist immer so, als wäre damit die Frau ins Versagen gestürzt, wenn sie da drauf kommt, dass das nicht alles stimmt. Und das würde keinem Mann zugerechnet werden. Ich möchte in Ruhe scheitern können und nicht aufgrund meines Geschlechts sofort in eine Schuldigenkategorie abgeschoben werden. Und ich bin ganz sicher, dass Sie das auch nicht so sehen.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Lesart, unser Messespezial. Frauen lesen, das ist unser Thema. Und jetzt sind die erste Hörerin in der Leitung, Anja Wehner aus Querfurt. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Was möchten Sie unsere Gäste fragen? Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema,
ja,
Frauen lesen?
Würde gerne, also Frauen lesen, und mir geht es vor allem darum, Schriftstellerei ist ja auch eine Form der Kunst, und ich würde gerne mal so ein bisschen in die Waagschale werfen, dass Frauen ihre Kunst ganz oft nebenbei machen. Also sie haben ja meistens doch den Job der Mutter, der Hausfrau, und die Kunst läuft parallel. Ich kenne Künstlerinnen, die machen im Jahr 3 bis 5 Ausstellungen neben ihrer familiären Verpflichtung, und die Männer gehen ihren Karrieren nach und sind da relativ frei gehalten in dem, was sie tun. Und wenn die Frau dann trotzdem Kunst macht, nebenbei oder, ja, ich nenne es mal so, dann wird sie doch ganz oft auch als Hausfrauenkunst hingestellt, so nach dem Motto, ach, die hat ja gar nichts anderes, keinen Job, die macht das so aus Spaß nebenbei und wird ja von ihrem Mann versorgt auch, ja, der seiner Karriere nachgeht, die hat es auch gar nicht nötig. Und ein gutes Beispiel aus der Literatur ist da für mich zum Beispiel die Marlene Haushofer. Die hat das Buch zum Beispiel geschrieben, Die Wand. Das ist vielleicht manchen Leuten jetzt auch bekannt, weil es verfilmt worden ist und endlich auch zu Ehren gekommen ist. Und da steht halt in der Biografie auch immer drin, sie war Hausfrau. Ja, und ich denke immer so, das war eine Schriftstellerin. Ja, und
Frau Wehner, heftiges Nicken bei unseren Gästen hier im Studio.
Ja, also ich könnte das jetzt noch ausweiten, auch auf die Malerei, Frauen, die neben Männern gelebt haben und gemalt haben und erst wirklich posthum ihre Anerkennung bekommen haben. Ja, also Frida Kahlo, eine der bekanntesten jetzt, nachdem sie auch verfilmt worden ist, muss man immer erst auf den Deckel hauen, damit scheppert, die neben Diego Rivera am Anfang auch weggedrückt worden ist, oder Paula Becker-Modersen, ja. Das sind alles so Figuren im Kunstbetrieb, die halt auch um ihren Platz kämpfen mussten. Und heutzutage ist es so, wenn ein Mann einen Pinsel in die Hand nimmt, dann sagen alle, oh, der hat was zu sagen.
Das ist ja, das stellt sich ja, oder diese Frage stellt sich ja auf 2 Ebenen, was Sie ansprechen. Und das ist ja auch das, worüber wir gerne reden wollen im Kontext der Frage nach mehr Diversität im Literaturbetrieb. Die erste Frage ist, welche strukturellen Hindernisse gibt es für Frauen? Das sind dann oft also Frauen, die Mütter sind, oder Frauen, die Sorgearbeit machen, oder Frauen, an die bestimmte gesellschaftliche Anforderungen gestellt werden. Wie macht der Betrieb für diese Frauen die Tür zu? Warum kommen die nicht in die Verlagsprogramme? Das ist die strukturelle Frage. Ja. Die andere Frage, die sich stellt, und das ist sicherlich auch was, worüber wir mehr sprechen müssen, ist die inhaltliche Frage. Wir hatten es ja eben gerade auch bei Katja Lewina. Welche Themen oder über welche Themen dürfen Frauen schreiben? Welche Themen sind weiblich konnotiert? Welche Themen sind auch Tabuthemen? Das ist eben einmal natürlich weibliche Potenz. Das sind auch Themen wie Mutterschaft, die große Tabuthemen waren, wo wir jetzt merken, da bricht einiges auf, auch inhaltlich. Und da passiert was. Wir ermöglichen eine andere Art von weiblichem Erzählen, die eben auch die Vielfalt weiblicher Realität abbildet. Und das ist gerade spannend. Und über die strukturellen.
Aber dürfen wir da ein bisschen in die Geschichte gehen? Haushofer ist 50er Jahre. Ja. Und es gibt eine Unzahl von Veröffentlichungen, auch Veröffentlichungen dazwischen. Natürlich wäre es auch schön, alles zu lesen, was nicht veröffentlicht worden ist. Das wäre ja auch mal interessant und würde ich an Dissertationen vergeben, was da in den Laden zu finden wäre. Aber es gibt natürlich die in den 70er Jahren, es ist mir ein bisschen lästig immer auf diese Geschichte, aber es ist eine dauernde Wiederholung. Und ich denke, wir sollten darüber nachdenken. Es haben alle Frauen zu jeder Zeit ihre Beiträge geleistet und die sind in jede Generation wieder verschwunden. Warum eigentlich? Warum können wir nicht aufbauen darauf, was da schon erobert ist, sondern müssen immer neu beginnen? Das, was Sie jetzt alles sagen, ist vollkommen richtig, weil es immer noch so ist, aber es ist schon in den 60er Jahren so kritisiert worden. Und da müsste eine andere Strategie und vielleicht ist da diese Zusammenführung über jetzt das Internet und eine Vergrößerung der Debatte eine Möglichkeit, sich der Geschichte anders zu, dass Marlene Haushofer als Beispiel kommt. Das finde ich, ich meine, ich liebe die Literatur. Ich finde, das Testament, das sie geschrieben hat, ist einer der gültigsten Texte überhaupt. Aber es ist 50er Jahre und dazwischen ist wahnsinnig viel passiert und immer wieder passiert. Und das ist eigentlich das, was diese soziale Bewegung, die Grundierung unserer Diskussion ist, sich überlegen muss, wie sie sich endlich positionieren kann und wirklich Bestand hat und nicht immer auf diese frühen Zeiten zurückfallen muss und die Wiederholung der Themen so selbstverständlich ist. Das finde ich. Wobei ich sagen muss, dass wir jetzt die Potenzgeschichte, sowohl weibliche, ich erinnere mich, dass ich ja noch zu schreiben begonnen habe, da wurde mir weibliches Begehren abgesprochen von der Philosophie. Und dass das mittlerweile, dass wir das jetzt tun, das ist natürlich schon ein Fortschritt. Aber die vielen Versuche dazwischen, mir tut das leid, wenn das so verloren geht. Das ist nicht schön.
Danke, Marlene Strigowitz aus Wien. Ich will mich nur kurz verabschieden von Anja Wehner aus Querfurt. Haben Sie herzlichen Dank für Ihren Anruf, Frau Wehner. Es sind noch so viele Hörerinnen in der Leitung. Wir müssen noch gucken und die uns läuft schon die Zeit weg. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Ne?
Danke. Tschüss.
Und wir gehen weiter nach Bremen zu Sabine von Lessen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Sabine von Lessen, wie gesagt. Ja, also ich habe mich gerade ziemlich geärgert, dass ich dachte, ich greife jetzt mal zum Hörer. Dieser Begriff Schrunz, den finde ich sehr altmodisch, sozusagen Frauenliteratur zu sagen. Ich finde, es ist Literatur. Die Literatur ist von einer Frau geschrieben. Also schon Merit Oppenheim sagte vor Jahrzehnten, jedes gute Kunstwerk ist sowohl männlich als auch weiblich. Wenn mehr Frauen Kunst machen, gibt es mehr weibliche Themen. Und das ist es nämlich. Ich bin selbst Schriftstellerin und ich habe mich in meinem Interview total geärgert, als ich gefragt wurde, ob ich dann Frauenliteratur schreiben würde.
Aber Frau von Lessen, uns dürfen Sie es nicht vorwerfen, weil wir haben immer sozusagen in allen unseren Texten heute auch gesagt, Literatur von Frauen. Weil dieser Begriff Frauenliteratur, der geht gar nicht mehr. Ja?
Genau, so. Aber das kam vorhin. Also eine Autorin sagte das gerade und deshalb hat es mich so geärgert, weil ich finde es ja gut, das, was sie jetzt machen. Aber es war zum Beispiel jetzt gerade in der Kulturzeit war ein Bericht über Hilma af Klint, Und dann wurde in dem Bericht mehrmals der Vorname von ihr, also sie wurde mehrmals mit dem Vornamen benannt.
Also die Künstlerin, über die jetzt Julia Voss eine tolle Biografie geschrieben hat, ja.
Mhm. Ja, genau. Ja, das ist ja richtig. Verstehen Sie, was ich meine? Sie wurde ein paar Mal nur mit Vornamen benannt. Also es würde wahrscheinlich kein Bericht gegenüber Josef Beuys, wo immer gesagt wird, Josef hat auch das und das gemacht. Als Josef so und so. Und nun wurde in diesem Bericht mehrmals der Vorname genannt, genau wie in Bremen zum Beispiel eine Ausstellung, die hieß dann Paula. Ging um Paula Becker-Mudersohn. Aber warum wird diese Ebene, diese Privatheit, als wäre man befreundet, benutzt? Also, und das fällt mir auf.
Dankeschön, Sabine von Lessen. Im Gespräch mit Marlene Strigowitz, Katja Lewina und Berit Glanz haben wir schon diese Zone umspielt, die wir hier am Deutschlandfunk Kultur seit vergangener Woche erkundet haben, was weibliches Schreiben ausmacht. Mehrere Hörerinnen haben sich schon gemeldet, teilweise auch im Protest 0800 2254 2254. Das ist unsere kostenfreie Rufnummer. Wir haben noch gut 10 Minuten Zeit. Sie können sich noch melden 0800 2254 2254. Und wir haben jetzt einen Mann in der Leitung, Volkert Rockenkamp aus Stuttgart. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. ganz kurzes Statement zur Sendung vielleicht. Ich finde die toll. Ich finde auch die Idee, den Leipziger Buchpreis jetzt im Radio zu verleihen, großartig. Ich finde jetzt gerade die letzte Stunde lehrt den Hörer viel über weibliches Schreiben, über Literatur allgemein. Alle Statements, alle Gäste, wunderbar. Aber die Sendung wird angekündigt von einer männlichen Stimme und der Moderator ist ein Mann. Und das finde ich eigentlich eher komisch. Mhm. Sie machen das ganz hervorragend. Also ich will das gar nicht kritisieren.
Danke.
Ja, aber die Rahmenbedingungen sind immer so ein bisschen, also man kommt so leicht ins Onkelhafte. Ja, und ich glaube, vieles, was von dem gesagt ist, was Frauen im Literaturbetrieb angeht, wird sich wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren auf angenehme Weise ändern. Dann wird nämlich die Sendung von einer weiblichen Stimme angekündigt oder einer vielleicht gar nicht so einfach identifizierbaren Stimme und vielleicht auch von einer Moderatorin geleitet. Mhm. Und dann wiederum sitzen möglicherweise ganz viele Männer da, die dann sagen, warum sich alles so sehr verändert hat, wie das früher alles besser war.
Ach, Herr Roggenkamp, noch, Mensch, jetzt sind wir ein bisschen betrübt. Wissen Sie, wir haben weibliche Kolleginnen, wir haben Kolleginnen Moderatorin, aber ich war halt dran und alle sagten, wir sind fast nur Frauen in der Redaktion, alle sagten, ach komm, Joachim, du machst es schon. Und jetzt stellen Sie mich da so als der Onkel hin.
Nein.
Wenigstens lachen hier alle.
Außerdem brauchen wir die Unterstützung. Wir können das nicht alleine. Das ist doch ganz klar. Wir brauchen Platz. Der Platz muss gegeben werden, wenn wir nicht die gewalttätige Revolution durchführen, die wir doch manchmal auch im Herzen tragen. Wird das so sein müssen, dass es eben diese Zusammenarbeit gibt. Und das ist doch auch ganz gut.
Herr Roggenkamp, machen Sie es gut. Tschüssi. Wir müssen wirklich schon ein bisschen auf die Tube drücken, dummerweise. Weibliches Schreiben, was weibliches Schreiben ausmacht, das haben wir in Deutschlandfunk Kultur seit vergangener Woche erkundet. Wir haben mehrere Schriftstellerinnen gefragt und wir hören uns mal ein kleines Potpourri der Antworten an.
Ich zucke immer zusammen, wenn jemand zu mir sagt, ich sei ja so fleißig.
Unter welchen Bedingungen schreiben Frauen und veröffentlichen sie?
Bei Männern steht an dieser Stelle originell, schöpferisch, kreativ und genial.
Virginia Woolf antwortet darauf im Jahr 1928, indem sie ihre Vortragsreihe Ein Zimmer für sich alleine nannte. Und da behandelt sie die Frage, dass Frauen natürlich die Infrastruktur brauchen, um schreiben zu können. Sie brauchen einen Ort, um sich zurückzuziehen. Sie brauchen die Zeit.
Es gab natürlich Jane Austen, es gab Virginia Woolf, aber die Marlene Haushofers, die Margaret Atwoods, Doris Lessings oder gar Catherine Mansfields, die waren wahnsinnig schwer für mich zu finden. Ich musste richtig hart suchen, bis ich diese Autorinnen für mich entdeckt habe.
Auch die Relevanz zu beanspruchen von Themen wie zum Beispiel Mutterschaft oder dem weiblichen Körper. Also Themen, über die wirklich nur Frauen schreiben können.
Weil es wirklich höchste Zeit ist, dass Frauen sich freischreiben, dass sie all das niederschreiben, was sie jahrhundertelang nicht geschrieben haben.
Und das sind jetzt, glaube ich, gerade Themen, die zunehmend eine Rolle spielen.
Die Schriftstellerin Isabel Lehn, Lena Musur, Julia Voss und Ulrike Dresner waren das. Sie haben mitgemacht in unserer Lesart-Reihe, was weibliches Schreiben ausmacht. Und zugehört haben unsere Gäste, was würden Sie denn antworten, Berit Glanz, wenn wir Sie gefragt hätten?
Was weibliches Schreiben ausmacht, dann würde ich erstens sagen, dass ich natürlich möchte, dass mein Schreiben als individuelles Schreiben gesehen wird, also als eine einzige literarische Äußerung, wo ich nicht möchte, dass ich sofort erstmal sprechen muss für alle Frauen. Das wäre sicherlich das Erste. Das Zweite wäre, dass weibliches Schreiben für mich natürlich bedeutet, dass ich mich ganz bewusst verorte in einer Schreibtradition, einer weiblichen, also mir auch weibliche Vorbilder suche. Wir haben ja gerade gehört, es ist gar nicht so einfach, die zu finden. Das ist also ein großer und freudiger Wiederentdeckungsprozess für mich. Und so würde ich mich dann in weiblichem Schreiben verorten, als dass ich mir halt sehr stark Vorbilder suche.
Katja Lewina.
Sie wollten noch was sagen, aber ich rede einfach mal drauf los. Ja, ich habe mich mit der Frage tatsächlich gar nicht so viel beschäftigt, also zumindest nicht aus einer theoretischen Perspektive heraus. Ich bin, glaube ich, eher so die Praktikerin, die so Hau drauf macht. Und für mich hat weibliches Schreiben wahrscheinlich erstmal an allererster Stelle damit zu tun, dass die Person, die schreibt, weibliche Geschlechtsorgane hat oder sich irgendwie dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt. Und dann sollten da eigentlich keine weiteren Grenzen mehr existieren. Ich spüre sie zwar immer wieder, dass sie in unseren Köpfen noch vorhanden sind, eben weil es dann doch eine Tradition gibt, nicht nur in der Literatur, sondern auch im Denken und im Fühlen, also in unserer Sozialisierung einfach. Und ja, diese Grenzen gilt es eigentlich zu sprengen für uns, also für Frauen, aber genauso gut für alle anderen Geschlechter, für Männer ja auch. Ne? Also das ist, ich hoffe, dass sich einfach viel verändern wird in den nächsten Jahren, dass wir alle unsere Geschlechterrollen hinterfragen und ja, uns einfach frei machen.
Als wir diese Reihe Marlene Stregowitz konzipiert haben, da haben wir uns am Anfang auch gesagt, okay, ist diese Fragestellung nicht schon wieder kränkend oder in irgendeiner Weise diskriminierend? Ja? Was macht weibliches Schreiben aus? Niemand wie in der Reihe, was macht männliches Schreiben aus, ist überhaupt nicht in der Diskussion. Wie sehen
richtig,
Sie das,
ja.
Frau Stregowitz?
Und ich glaube, es ist einfach kanonisch, nicht kanonisch, deutlicher für mich und mit einer anderen Geschichte natürlich. Ich fand das immer absolut reduzierend, das gefragt zu werden. Und es wurde auch immer gesagt, Sie sind auf dem Weg zum weiblichen Schreiben. Natürlich müssen wir die Sprache so verändern, dass wir Demokratie sprechen können. Das können wir heute nicht. Und das ist aber ein Weg, den alle gehen sollten. Und wie gesagt, alle 35 Geschlechter, die mittlerweile definiert sind, sind daran zu beteiligen. Für mich ist es ganz eigenartig, eine Wut. Also ich bin aus Wut damit tätig. Und es geht immer noch darum, ich lese gerade wieder die Wahlverwandtschaften von Goethe, und es geht immer noch darum, diese Ottilie, die ja da als Großanorektikerin ins Grab gelegt wird von dem Autor, dieser Ottilie eine Stimme zu bauen, zu finden, herzustellen. Und dazu würde ich jetzt alle Tricks und Möglichkeiten und Kunstgriffe, die je in der Literatur verwendet worden sind, einsetzen. Also ich würde mich da nicht beschränken lassen. Ich möchte aber auch etwas schreiben, was noch nicht gesagt worden ist. Und da muss ich eben diesen Weg finden. Und wenn das weibliches Schreiben ist, na gut, dann ist es das. Aber für mich ist das jetzt kein Kriterium. Es ist so selbstverständlich, dass ich das mache, dass ich mir darüber jetzt wirklich keine Rechenschaft geben muss. Und ich denke, es sollte auch niemand das tun müssen. Und ich möchte auch jeden Mann schreiben können und ich möchte jede Transgender-Biografie schreiben können. Ich möchte überhaupt alles schreiben können und nicht darauf beschränkt sein, in meinen weiblichen Körper zurückgestoßen und nur, weil das ja natürlich auch eine Beschränkung ist, diese Frage, dass nur das unternehmen zu können, dass ich das tue, ist eine politische Entscheidung. Und die möchte ich auch politisch sehen und nicht als eine, die mir jetzt von außen aufgedrängt wird.
Womit wir bei der letzten Frage wären, und ich muss leider auf einer kurzen Antwort bestehen von Ihnen allen drei. Was muss sich bewegen? Welche Strukturen müssen sich vornehmlich verändern? Wo müssen wir alle Männer wie Frauen genauer, bewusster, schärfer hinschauen?
Ich fange an. Ich würde sagen, das, was wichtig ist, ist, dass wir diese kulturelle Amnesie überwinden, von der Marlene Stregowitz schon gesprochen hat. Also wiederentdecken, schauen, was gab es, uns auf Vergangenes beziehen und da einfach eine Anknüpfung wiederherstellen zu Dingen, die eben abgeschnitten sind.
Frauen müssen einfach ran. Andere Geschlechter müssen ran. Also nicht nur Frauen. Ich finde, der Literaturbetrieb muss einfach insgesamt diverser werden und es sollten vor allen Dingen bitte nicht nur weiße, nicht behinderte, weiß ich nicht, in jeglicher Hinsicht privilegierte Frauen einfach im Literaturbetrieb vertreten sein.
Frau Stregowitz, Ihnen gebührt aus Wien das Schlusswort.
Das ist reizend. Ich bedanke mich für die Diskussion überhaupt. Und ich denke, dass es der Literaturbetrieb die einzigartige Chance hätte, hier voranzugehen und den Bereich geschlechterpolitisch wirklich zu befrieden und, wie schon gesagt, alle Geschlechter zu Wort kommen zu lassen und sich auf die Qualität der Texte wieder zurückbesinnen. Und da, glaube ich, haben wir sehr gute Karten.
Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Marlene Stregowitz, Birgit Glanz und Katja Lewina.